Herr Dr. Marz, wir sprechen miteinander auf einer Konferenz, einem Symposium, wo Sie eben einen Vortrag gehalten haben und begannen damit, dass Sie früher, vor 1989, manchmal telefoniert haben in der Hoffnung, die Staatssicherheit hört mit. Telefonieren Sie heute wieder so?
Nein, das nicht, aber ich schreibe ja viel, veröffentliche viel. Es gibt viele Interviews, die ich mache. Bin ich sicher, dass das auch für verschiedene Instanzen von Interesse ist.
Glauben Sie, dass auf solche Instanzen, also damals war es die Staatssicherheit, heute sind es andere, das irgendeinen Einfluss hat?
Ich denke schon. Also was ich erzählt habe über die Stasi, es war sicher auch naiv, aber es sind immer auch Menschen. Und zu hören, wie andere Menschen denken, wenn sie sich mal wirklich ehrlich mitteilen, ist, glaube ich, schon von Bedeutung. Es hat Einfluss, hat Wirkung. Und wenn es auch naiv ist, ist aber bin ich überzeugt, dass menschliche Positionen, wenn sie ehrlich und offen mitgeteilt werden, auch wirken. Also das Echte steckt an, ja. Nur dass, wenn man in Phrasen spricht oder irgendwas hermachen will, dann ist das eher unangenehm oder sogar manchmal widerlich, ja. Aber wenn man echt und ehrlich ist, dann wird der andere auch erreicht. Und wenn jemand festgelegt ist, ideologisch oder moralisch, eingeengt ist und dann tatsächlich auch mal was anderes erfährt oder hört oder erlebt, was ihn berührt, dann hat das schon Wirkung.
Festgelegt, eingeengt, ideologisch, das ist das, was viele Menschen heute beklagen, dass wir also in einer extrem polarisierten, nicht mehr dialogfähigen ideologischen Gesellschaft leben. Das kann man politisch erklären, aber Sie sind kein Politiker, sondern Psychoanalytiker. Wie erklären Sie sich diesen Zustand und sehen Sie ihn überhaupt so?
Ja, ich habe heute darüber gesprochen, dass die meisten Menschen von sich entfremdet leben müssen, also ein falsches Leben in dem Sinne, was ihnen aufgezwungen, erzogen wurden. Sie sollen so sein wie die Eltern, die Schule, die Gesellschaft sie haben will. Und diese Entfremdung, also Entfremdung von sich selbst, das ist ein bitterer, schmerzlicher Prozess. Und mit dem versucht man dann irgendwie zurechtzukommen. Da sage ich immer, man lebt dann nicht mehr richtig gut, aber man überlebt und überlebt durch entsprechende Ideologien oder moralische Gesetze, die einen Halt geben, aber Halt geben im falschen Leben. Und wenn man dann eine Ideologie oder eine moralische Position weglässt, dann ist man wieder ungeschützt. Dann fehlt einem die Kompensation oder die Abwehr des eigenen falschen Lebens. Und deshalb sind Ideologien und moralisierende Positionen so schwer überhaupt zu korrigieren oder zu beeinflussen.
Ich versuche es mal für mich zu übersetzen. Die Situation ist quasi so, dass dann, wenn, also wir schützen uns mit der Ideologie davor nicht zu erkennen, dass wir selber Fehler gemacht haben.
So ist es. Ja, es gibt die bisher wirkungsvollste, man schützt sich mit Konsum, mit äußerem Wohlstand, dann ist da alles, scheint da alles in Ordnung, mir geht's gut, ja. Und das schwächelt, das ist nicht mehr gesichert, also sowohl soziale Sicherheit als auch Konsummöglichkeiten sind nicht mehr gesichert. Dann setzt man eben auf die ideologischen oder auf die moralischen Gründe, ne? Also eine Ideologie jetzt für irgendwelche Minderheiten oder für irgendwelche klimatischen Ziele oder politischen Ziele. Und dann setzen die im Grunde genommen das neue Gerüst der Stabilisierung, um nicht berührt und erinnert zu werden an die Schmach der eigenen Entfremdung, der eigenen eigentlich tiefen Selbstwertproblematik und Selbstunsicherheit.
Sie haben im Vortrag gesagt, das Böse ist im Moment das Hauptanliegen der Politik. Ich habe es mir ja etwas verkürzt aufgeschrieben. Was ist dieses Böse?
Also das Böse, also ich sag mal so, wenn Politik Probleme hat, an der Macht zu bleiben oder ihre Macht zu erhalten, dann versucht sie, Menschen zu beeinflussen. Das geschieht in erster Linie durch Propaganda, durch Ängstigung und Bedrohungsgefühle. Da wissen wir, Angst ist ein Herrschaftsmittel. Dann fangen Menschen an, gerettet werden zu wollen. Und dann schauen sie wieder nach oben, ob es eine Politik gibt, die da helfen könnte. Und man kann praktisch auch die Verunsicherung, die dann Menschen haben, wenn das bisherige Leben nicht mehr so erfolgreich ist, ins Böse schicken, indem man sagt, andere sind schuld. Das ist ein Feindbild. Wir kennen das in Deutschland, in Europa schon lange. Es gab den Klassenfeind, es gab den Erzfeind, es gab die Juden als Feinde, die Kommunisten und die Kapitalisten, die Imperialisten. Also es gab immer in jeder Gesellschaft Gruppen von Menschen oder von politischen Positionen, die zum Feind erklärt werden. Das ist ein Herrschaftsmittel, beunruhigte Menschen, verunsicherte Menschen jetzt sozusagen in den Krieg schicken zu wollen. Also in dem ein Feindbild. Man könnte das sogar mit Corona sagen. Ne? Das Virus wurde als Feind erklärt, gegen das jetzt gekämpft werden muss. Und das hat dann dazu geführt, dass viele Menschen, die Mehrheit, gar nicht mehr kritisch danach fragt, ist das überhaupt richtig? Ist das wirkungsvoll? Hilft das Impfen überhaupt? Schützt es wirklich? Ja. Also da merkt man, wenn die Machtpolitik auf Ängstigung setzt, dass dann Menschen gehorchen und folgsam werden und praktisch ihre eigene Meinung aufgeben oder ihre kritische Position.
Das war Emmanuel Macron, der das ja wörtlich gesagt hat. Wir befinden uns im Krieg mit dem Virus. Sie sagten, das ist der Ausweg, wenn eine Politik, eine Herrschaft vor dem Machtverlust steht. Ist das, was wir jetzt akut erleben, Ankündigung 2029 könnte ein Krieg beginnen. Ist das Ausdruck einer Kaste, die dabei ist, dass ihr die Macht aus den Händen gleitet?
Ich bin der Meinung, dass der bisherige finanzkapitalistische Macht als Normopathie eine kritische Grenze erreicht hat. Also die US-amerikanische Hegemonie funktioniert nicht mehr. Es gibt zunehmend multipolare Kräfte in der Welt. Da gibt es Russland, da gibt es China und die sonstigen BRICS-Staaten. Das heißt, die bisherige Dominanz des sogenannten Westens ist in Gefahr. Und man müsste sich eigentlich verständigen. Und das gelingt nicht, also aus meiner Sicht wieder, weil die Politiker nicht in der Lage sind, aus persönlichen, charakterlichen Gründen sich zu verständigen, sondern versuchen dann eben den Gegner den anderen zum Gegner zu machen, um ihn dann bekämpfen zu können. Und Krieg ist dann in aller Regel leider ein Mittel, Macht zu erhalten oder zu vergrößern und daran sogar noch zu verdienen. Deshalb ist die Gefahr so groß, dass eine Gesellschaft, die in die Krise gekommen ist, dann am Ende versucht, sich durch Krieg zu retten.
Jetzt würden manche Leute sagen, na, dann brauchen wir eben eine andere Regierung, eine andere Partei, andere Politiker. Aber wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann betrifft dieser, wir sind alle im Wahn, haben Sie gesagt, also dieser Zustand, ja im Grunde genommen durch die Parteien und die Gruppen hinweg nahezu alle. Ist es also im Grunde egal, wer uns regiert?
Im Grunde genommen ja, wenn nicht das verstanden und berücksichtigt wird, was es braucht, nämlich eine innerseelische Entwicklung und Reife, dass man tatsächlich, sagen wir, sich demokratisch verhalten kann. Das, worüber ich heute gesprochen habe, was braucht es für einen Menschen, der wirklich Demokrat sein kann, nämlich, dass er mit seinen eigenen Schwächen und Fehlern auch umzugehen versteht. Die bisherige Stabilität unseres Lebens, unseres Gesellschaftslebens, bestand darin, dass das Demokratiespiel noch eine Weile funktioniert hat. Und zwar, dass es einen gewissen Ausgleich, eine gewisse Gerechtigkeit, dass alle irgendwie beteiligt sind an Gewinnen oder an Vorteilen dieser Gesellschaft. Deshalb ist dieses Zusammenspiel in einer Demokratie verbunden mit der Kontrolle, mit der Kontrolle durch Medien, durch natürlich Gerichte, Rechtsstaatlichkeit so wichtig. Und wenn die eben auch politisch besetzt werden, wird dieses Demokratiespiel immer schwieriger und gefährlicher. Und es wird dann sozusagen zu einem Verlust wirklicher guter demokratischer Verhältnisse führen.
Abschließend, vielleicht versuchen wir positiv in die Zukunft zu blicken, wenn es denn möglich ist. Sie sagten, wir befinden uns in einem kollektiven Wahn. Erwachen wir nochmal aus diesem Wahn oder ist es zu spät?
Naja, wenn ich jetzt wieder als Mediziner spreche, dann weiß ich, viele Menschen wissen genau, dass sie falsch leben oder ungesund leben, verteidigen das bis hin zu einem Wahn, was sie brauchen für ihr Leben. Und wir warten dann in der Medizin darauf, dass jemand krank wird, dass jemand in die Krise kommt. Dann eröffnet sich in der Regel ein Fenster, wo man eine Chance hat, darüber zu sprechen, was ist denn bisher falsch gewesen, was war eine Illusion, was hat man nicht gut genug gemacht und verstanden. Dann kann man daran arbeiten. Aber das ist eine individuelle Lösung, wie das gesellschaftlich zu lösen ist, ob es, wenn man den Vergleich macht, jetzt wirklich erstmal einen großen Krach geben muss, damit die Menschen wieder innehalten und sagen, Moment, was haben wir denn hier übersehen oder falsch gemacht? Das ist wäre eine bittere Übertragung auf das Kollektiv der Gesellschaft. Ich weiß es auch nicht.